Moin moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mega schön, dass ihr am Start seid und auch an alle, die online dabei sind in den Microchurches oder im Wohnzimmer. Ich freue mich total, euch heute mitnehmen zu dürfen in unserer Predigtreihe Die Kraft der Vergebung. Und du siehst vielleicht schon, Ich bin ein bisschen eingeschränkt heute in meiner Mobilität. Ich habe Handschellen am Start. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Leben mit Handschellen ist anstrengender und komplizierter, als ich dachte. Ich habe vorhin probiert, meinen Schluck zu trinken und ich bin super froh, dass ich nicht alles über mich geschüttet habe. Aber auch so ein Mikrofon halten wäre schon ganz schön herausfordernd. Deswegen habe ich heute einfach ein Headset. Und wenn ich jetzt anfange, hier mein iPad zu bedienen oder so, geht es eigentlich noch, aber wenn ich an meinen Alltag denke, am Laptop arbeiten, schreiben geht, aber sobald man dann zur Maus muss, schon ein bisschen nervig. Und wenn man dann an seinen Alltag denkt mit Essen, Kochen, sich vielleicht umziehen, das wäre ganz schön anstrengend, oder? Aber ich glaube, wenn ich jetzt dazu gezwungen wäre, das jeden Tag zu machen, dann würde ich wahrscheinlich Strategien entwickeln, wie ich irgendwie klarkomme. Ja, ich würde dann immer so ein Headset nehmen und sagen, ach so Funkmikros brauche ich eh nicht, die sind eh blöd. Und würde anfangen, Strategien zu entwickeln, wie ich trotzdem durch meinen Alltag komme. Und vielleicht würde ich es irgendwann gar nicht mehr merken, weil ich mich voll dran gewöhnt habe. Vielleicht würde ich aber auch in manchen Momenten so eine ungesunde Schieflage bekommen und merken, dass mein Körper sich voll verspannt, weil ich irgendwie mein Körper total komisch einsetzen muss, auf eine Art und Weise, wie er eigentlich nicht gedacht ist, oder? Weil eigentlich sind meine Hände dazu gedacht, dass sie frei sind und dass ich sie nutzen kann, um Sachen zu tun im Alltag, um Gott anzubeten, um Menschen zu begegnen. Das heißt, solange ich diese Schellen habe, kann ich nicht in meiner Bestimmung laufen. Jetzt merkst du schon, wir sind mitten im Thema. Das ist ein Bild, in das ich dich heute mit reinnehmen möchte. Denn ich glaube, dass jeder von uns solche Ketten kennt und in seinem Leben manchmal unbewusst und manchmal sogar auch richtig bewusst sich anlegen lässt. Was ist das? Das kann sein Unvergebenheit, Anklage, Bitterkeit, Dinge, wo du merkst, dass in deinem Herzen noch eine Anklage und eine Unvergebenheit einfach im Herzen ist, einer Person gegenüber, wo du merkst, da ist ein Vorwurf, da ist eine Anklage, die du nicht loslassen kannst, wo du nicht annehmen kannst, dass Jesus dafür auch gestorben ist, für diese Schuld, die gegen dich gekommen ist. Vielleicht ist es aber auch eine Selbstanklage, etwas, wo du selber dir vorhältst und nicht annehmen kannst, dass Jesus dir vergeben hat und du dir selbst wieso nicht vergeben kannst. Was es auch sein kann, sind so Festlegungen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Bei mir ist es so, manchmal, wenn ich in Situationen bin, wo ich verletzt wurde, da reagiert meine Seele mit so einem Schutzmechanismus und sagt dann so, boah, ich wurde so verletzt. Zum Beispiel habe ich mich... Ja, als Beispiel einfach mal geöffnet für eine Person, mein Herz aufgemacht und werde dann verletzt. Und was macht meine Seele dann? Sie sagt, oh, lieber nicht nochmal. Nie wieder werde ich mich so öffnen. Nie wieder werde ich das machen. Vielleicht kennst du es auch aus Kirchenmitarbeit. Vielleicht hast du mega enthusiastisch irgendwo mitgearbeitet, warst all in, hast alles reingegeben. Und dann wirst du verletzt und bist frustriert, Dinge zerbrechen. Und du sagst, boah, nee, nicht nochmal, nie wieder. Und es kommen wie so Festlegungen und Glaubenssätze in unser Herz, die auf einmal uns einschränken und uns zurückhalten, in dem vollen Potenzial zu laufen, das Gott eigentlich für uns hat. Jetzt kann es sein, dass du vielleicht auch sagst, ja, come on, Christina, ist doch nicht so schlimm. Das hat doch jeder in seinem Leben. Ist doch mega normal. Und da gebe ich dir recht, es hat jeder in seinem Leben und es ist normal. Aber es war normal für deinen alten Menschen. Und in Jesus haben wir Freiheit, haben wir Vergebung, haben wir genau das empfangen, dass diese Dinger am Boden landen müssen, an unseren Füßen. Wir haben die Autorität, diese Dinger aufzuschließen und mit ihm in eine neue Freiheit reinzukommen. Ich glaube bloß, das Ding ist, dass wir diese Freiheit manchmal gar nicht kennen. Ja? Weil wenn wir vorher gelebt haben, bevor wir Jesus vielleicht gut kannten, hatten wir, glaube ich, ganz viele von diesen Dingern an unseren Füßen, an unseren Händen, überall. Und ich glaube, Jesus nachzufolgen ist echt so ein Prozess, auch diese Dinger zu erkennen und erstmal zu checken, ah, da gibt es auch ein Leben in Freiheit. Es gibt ein Leben, wo ich mich viel freier bewegen kann, wo ich diese Sachen hinter mir lassen kann. Und so heißt es auch in Galater 5, Vers 1, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Durch Christus sind wir frei geworden. Du bist berufen, als Befreiter zu leben, ohne diese Dinger. Als ein neuer Mensch und diese Freiheit Stück für Stück zu erkennen und vor allem in Anspruch zu nehmen. Denn ich glaube, Jesus hat uns einen Schlüssel bereits gegeben, um in Freiheit zu kommen. Den wollen wir uns heute anschauen. Und ich glaube, das Ding ist, dass wir um den Schlüssel ganz, ganz oft wissen. Aber wichtig ist vor allem, dass wir in den Bereichen, wo wir solche Ketten haben, das erkennen, dass sie da sind und dann diesen Schlüssel wirklich in Anspruch nehmen und aufschließen und dann in Freiheit kommen, wenn man es denn schafft, das aufzuschließen. Ja, I made it. Macht man nicht alle Tage. Yes. Und ich habe euch eine Frage mitgebracht. Zück mal gern dein Handy kurz und geb ein slido.com. Und dann kannst es auch dort scannen einfach, einmal die folgende Frage beantworten. Wenn du heute hier abgeführt werden würdest mit Handschellen und 10 Jahre im Gefängnis verbringen müsstest ab heute. Don't worry, wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber lass dich mal drauf ein, was wäre für dich das Allerschlimmste? Sehen schon Einsamkeit, Isolation, keine Freiheit, keine Ehefrau. Ich habe auch schon gedacht, dann so eine Ehe weiterzuführen, während einer im Gefängnis ist, das ist schon ganz schön krass. Wie macht man das? Keine Familie, Sinnverlust, Langeweile, kein ICF Hamburg, oh ja, I feel you. Aber hat man Laptops im Gefängnis? Ich weiß es nicht. Yes, aber ich glaube, was wir so schon merken, die Schnittmenge von ganz, ganz vielen oder was auch am größten ist, so das ganze Thema Einsamkeit und abgeschnitten zu sein von Familie, von Freunden, vom Leben. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert und jetzt keine Studie gefunden, aber ganz, ganz viele Artikel fassen zusammen und sagen, dass Ex-Häftlinge sagen, das Schlimmste für sie am Gefängnis ist die Isolation. Und ich glaube, es liegt auch voll auf der Hand, weil wir Menschen sind geschaffen, um in Gemeinschaft zu sein, oder? Gott hat uns geschaffen, damit wir mit ihm in Beziehung sind, damit wir seine Liebe empfangen, ihn zurücklieben, damit wir mit Menschen in Gemeinschaft leben, sie lieben sie, von ihnen Liebe empfangen. Das ist das, wofür wir in erster Linie eigentlich geschaffen sind, in Gemeinschaft zu sein mit Gott und mit Menschen. Aber das Ding ist, wenn wir jetzt in Ketten sind, wenn wir im Gefängnis sind, wenn wir so Handschellen anhaben, wie gut kann ich dann noch jemand anderen lieben? Wenn ich alleine in einer Zelle sitze, wie gut kann ich jemanden lieben, wenn ich die ganze Zeit selber damit beschäftigt bin, eigentlich klarzukommen mit meinen eigenen Handschellen und die ganze Zeit darauf fokussiert bin, überhaupt irgendwie damit im Alltag zurechtzukommen? Und vielleicht kennst du das, dass so nach Verletzungen, die passiert sind in deinem Leben, wie so dein Herz sich so ein bisschen zumacht und so eine Isolation, so eine Distanz reinkommt und du merkst so, du wirst so ein bisschen eingeschränkt und es kommt etwas, was dich festhält, dich in gleicher Weise wieder aufzumachen, gleicher Weise zu lieben wie vorher. Und ich glaube, genau deshalb möchte der Feind uns auch genau dahin führen. Wir sind geschaffen für Gemeinschaft. Und was macht der Feind? Er nutzt genau diese Gemeinschaft, um uns in Sklaverei zu führen. Denn, ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, keine Gemeinschaft ist perfekt. Du bist nicht perfekt, deine Freunde sind nicht perfekt, dein Partner ist nicht perfekt, diese Kirche ist nicht perfekt, kein Team, keine Small Group dieser Kirche ist perfekt. Überall, an jedem Ort passieren Verletzungen, passiert es, dass Leute schuldig werden, dass Fehler da sind und dass so ein Potenzial da liegt, sich dadurch in Gefangenschaft führen zu lassen. Und ich glaube deswegen ganz fest, dass dein Umgang mit den Fehlern von dir selber und mit den Fehlern von deinen Mitmenschen, die entscheiden darüber, inwieweit du in Leben im Leben lebst, inwieweit du wahres Leben hast und in deiner Bestimmung bist, oder inwieweit du dich isolierst, inwieweit du vielleicht sogar so dich von Gott distanzierst dadurch und auch wie so ein Geschmack des Todes ein bisschen in dein Leben kommt vielleicht. Wir haben es letzte Woche gehört, Tod heißt nichts anderes als distanziert zu sein von Gott. Die Ewigkeit nicht im Himmel, nicht bei Gott zu verbringen, bedeutet letztendlich, distanziert zu sein von Gott, distanziert von seiner Herrlichkeit, von all dem Wunderbaren, was in seinem Namen liegt. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Und ich glaube, der Umgang mit Fehlern von uns und von anderen Menschen entscheidet darüber, wie wir hier schon auf dieser Erde, wie viel wir von diesem Leben schmecken, das in Gottes Gegenwart ist, oder wie viel wir von diesem Tod schmecken, der dort ist, wo Gott nicht ist. Das heißt, Unvergebenheit macht dich letztendlich unfrei und bringt dich in so ein innerliches Gefängnis. Wenn wir dann aber nach vorne schauen in Richtung Vergebung, gibt es so zwei Dimensionen, über die wir in den nächsten Wochen hier sprechen werden. Wir haben letzte Woche schon gestartet mit der Dimension der Vergebung, die wir nur von Gott bekommen können. Ja, wir haben gehört, wir können uns nicht selber entschuldigen, wir können uns nicht selber Schuld wegnehmen, sondern das kann nur Gott, das kann kein Mensch. Nur Gott ist der wahre Richter und nur er kann uns von Schuld befreien. Aber es gibt eine zweite Dimension, nämlich die Dimension der Versöhnung. Und das ist diese zwischenmenschliche Ebene, wo wir einander zusprechen können, dass wir einander vergeben, wo wir unserem Gegenüber seine Schuld nicht länger nachtragen. Und das ist dann Versöhnung, die passiert. Das heißt, Beziehung wird wiederhergestellt. Und ich möchte dich heute fragen, inwieweit bist du eigentlich versöhnt mit dir selber? Trägst du dir deine eigenen Fehler hinterher? Hast du deine Fehler dir schon vergeben? Wie gehst du eigentlich mit dir selbst um? Und bist du versöhnt mit dir selbst? Wenn wir darüber sprechen und da weiter reingehen, ist, glaube ich, sehr obvious, müssen wir erstmal da starten, unsere eigenen Fehler zu erkennen, oder? Ich kann nicht mich mit mir selber versöhnen, wenn ich gar nicht weiß, was es da zu versöhnen gibt. Vielleicht bist du ein Typ, der jetzt schon, während ich rede, merkt, boah, es gibt ganz viele Themen, es gibt ganz viele Sachen. Vielleicht hast du eben direkt gedacht, ja, da gibt es echt eine Palette an Sachen, die fallen mir so schwer, mir selber zu vergeben. Vielleicht bist du aber auch so wie ich, denn mir fällt es sehr schwer, meine eigenen Fehler zu erkennen, um ganz ehrlich zu sein. Bei uns manchmal in Konflikten, bei Chris und mir, da ist so ein Satz immer, immer, immer wieder aufgetaucht. Und das ist der folgende. Irgendwann im Konflikt hat Chris Folgendes gesagt: Warum bin eigentlich immer ich schuld? Ja, ich dachte am Anfang, ja, ist halt so. mittlerweile habe ich gecheckt, dem ist nicht so. Nein. Das hat mich irgendwie nachdenklich gemacht nach einer Weile, weil es war irgendwie so ein Muster, das immer wieder aufgetaucht ist. Und dann hat Gott mich erinnert an eine Situation aus meiner Vergangenheit. Dort war ich mit einer sehr nahestehenden Person von mir, es war nicht Chris, und die Person hat mich krass viel verletzt. Da war ganz, ganz viel, wo ich sehr enttäuscht und verletzt war. Und entsprechend habe ich die Person zurückverletzt. Und Gott hat mich darauf hingewiesen und hat mich ermutigt, meine Schuld nicht zu rechtfertigen durch die Schuld von meinem Gegenüber, nicht zu sagen, ja, weil er das gemacht hat, ich konnte ja nicht anders, und auch nicht zu sagen, nicht so zu vergleichen und zu sagen, ja, was er gemacht hat, war ja viel schlimmer, sondern Gott hat mich reingerufen und mir gesagt, ich soll mich entschuldigen und soll für das, was ich getan habe, Verantwortung übernehmen und dafür schauen, dass das, was in meinem Herzen rein ist. Und das habe ich gemacht. Ich bin dann zu der Person hingegangen und habe mich um Entschuldigung gebeten. Und wisst ihr, was passiert ist? Erstens, die Person hat meine Entschuldigung nicht angenommen. Und zweitens, die Person hat auch nicht ihre eigene Schuld irgendwie eingestanden oder irgendwie darüber geredet, dass sie auch Sachen falsch gemacht hat. Sondern was direkt kam, waren weitere Vorwürfe und es war wirklich nicht schön. Und Gott hat mich so an diese Situation erinnert, weil ich glaube, ich damals so eine Festlegung getroffen habe, wo meine Seele gesagt hat, ich entschuldige mich nicht nochmal. Wenn ich auf jemanden zugehe und Fehler eingestehe, das endet nicht gut. Das mache ich nicht wieder. Und ich bin so froh, dass Gott das aufgedeckt hat, weil ich darf jetzt echt in einem Prozess sein, wo ich so lerne, als allererstes auf mich zu gucken und zu lernen, dass nicht jeder so reagiert, sondern dass diese Versöhnung so was Schönes ist. Und ich durfte so viele positive Erlebnisse damit machen seitdem. Danke, Jesus, dafür. Er hat das echt gebrochen. Aber ich glaube, auch wenn du nicht so eine Story hast wie ich mit diesem Thema, tendieren wir Menschen manchmal so ein ganz bisschen dazu, als erstes auf den anderen zu gucken, oder? Und ich glaube, Gott ruft uns, bei uns anzufangen und in uns selbst reinzuschauen, für unsere Sachen Verantwortung zu übernehmen und uns selbst in den Spiegel zu gucken und zu gucken, was sehe ich da eigentlich? Und Gott sagt, dass dieser Spiegel für uns die Bibel sein soll, das Wort Gottes oder auch Predigten, prophetische Eindrücke, immer wenn Gott spricht, das möchte für uns ein Spiegel sein. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du deine Bibel liest, wenn du sie aufschlägst, wenn du irgendwo Sachen hörst in der Church, kann es sein, dass wir manchmal so dann Sachen hören und lesen und dann so machen und so den Spiegel unserem Gegenüber vorhalten und als allererstes lese ich vielleicht etwas und denke so, oh, ja, das sollte der aber auch mal hören. Kennt ihr das? Oh, Jesus, ey. Have mercy. Yes. Ich möchte dir heute zusprechen, deine Bibel ist dein Spiegel. Mm. Ja. Yes. Und meine Bibel ist mein Spiegel. Und lasst uns Verantwortung nehmen für unsere eigenen Herzen, für das, was bei uns abgeht. Und Schluss mit Rechtfertigen, Schluss mit Ignorieren, Schluss mit Vergleichen, aber der andere ist ja viel schlimmer. Nein, du bist verantwortlich für dein Herz. Und lasst uns da reinschauen. Deswegen möchte ich auch hier nochmal kurz hinweisen, wir starten ja in Get Free in Groups nächste Woche mit den Small Groups. Ich freue mich richtig doll drauf, weil das ist genau eine Plattform, wo wir Zeit dafür haben und ganz bewusst diesen Spiegel uns mal hinhalten und sagen, ja, ich fange bei mir an. Ich lasse mal Gott mir zeigen, was denn bei mir eigentlich so abgeht. Und wenn du da dabei sein möchtest und mit deiner Small Group noch nicht angemeldet bist, geh unbedingt auf deinen Leiter zu. Ihr könnt euch noch anmelden und damit am Start sein. Und wenn du keine Small Group hast, haben wir auch sogenannte Pop-Up-Gruppen, die so aufpoppen, extra für diese 8 Wochen Get Free. Da kannst du einfach dich mit anmelden und kommst dann in eine Gruppe, die dafür zusammenkommt, um Get Free in Groups zu erleben. Genau. Jetzt möchte ich mit euch aber nochmal reinschauen in die Bibel, in die Geschichte von zwei Männern, die beide es echt verkackt haben. Wir sind ja gerade bei Fehlern und bei Schuld. Und Judas und Petrus sind so zwei Kandidaten, die haben es echt verkackt dahingehend, dass sie beide Jesus verraten haben. Judas hat ihn einmal verraten und hat hinterher auch gesagt, dass es ihm leid tut, aber er ist dann weggelaufen von Gemeinschaft, ne, hat sich isoliert und tatsächlich hat er sich dann erhängt. Petrus dagegen hat Jesus ebenso verraten. Er hat seine Schuld eingestanden danach und er hat sich an die Hoffnung erinnert, die Jesus für ihn hat. Und was wir auch lesen, ist, dass er sogar darüber geweint hat, über das, was passiert ist. Und später sehen wir, dass er es sogar beim nächsten Mal anders gemacht hat, also dass er wirklich Buße getan hat und sein Verhalten verändert hat. Und ich möchte da noch mal ein bisschen weiter reinzoomen. Bei Judas finde ich nämlich total spannend zu sehen. Er war an dem Tag vorher, als das Passafest gefeiert wurde, saß er mit Jesus an einem Tisch und Jesus wusste schon, dass er ihn verraten wird. Und Jesus hat trotzdem mit ihm dieses Passafest gefeiert und gegessen. Und da gibt es so eine Tradition von einer Schüssel, wo so Nüsse, Äpfel und Datteln drin sind und so ein bitterer Geschmack entsteht, aber auch ein süßer. Und der bittere, sagt man, steht so für die Schuld, die wir alle in unserem Leben haben. Und das Süße schmeckt dann, er steht dann aber für die Vergebung, die Jesus für uns hat. Das heißt, Jesus hat dieses Mal mit Judas genommen und er hat ihm bereits diese Vergebung quasi symbolisch zugesprochen. Aber wusste Judas darum? Ich glaube nicht. Und ich glaube, Judas konnte sich selber am Ende nicht vergeben. Er hat, ist dort stehen geblieben an diesem Punkt, wo er, ja, diese Schuldgefühle hatte und hat sich dann isoliert von Menschen und von Gott. Und ich wage zu behaupten, dass wenn wir uns selbst nicht vergeben, dass das wie eigentlich so ein geistiger Selbstmord ist. Tod, nochmal um in Erinnerung zu bringen, ist Distanz zu Gott. Und wenn wir uns selber nicht vergeben, dann sorgen wir dafür, dass wir uns selber bestrafen, selber auf eine Distanz gehen mit Gott und uns selbst dafür knechten und bestrafen für etwas, wofür Jesus längst die Strafe schon getragen hat am Kreuz. Und so viel schöner ist deswegen der Weg von Petrus, den einmal anzugucken. Petrus hat seinen Fehler eingestanden und es stand dann dort, dass er auch darüber geweint hat. Und das ist so ein Punkt, der mir immer, immer wichtiger wird, wenn ich an so diese Get-Free- und Befreiungsmomente denke, an Vergeben und Loslassen, weil Vergeben bedeutet letztendlich auch Loslassen. In manchen Bibelübersetzungen steht sogar dort, wo wir Vergebung lesen, wirklich das Wort Loslassen. Und wir können nur loslassen, von dem wir auch wissen, was es ist. Du musst ja wissen, was du loslässt, oder? Und ich glaube, dieser Punkt des Weinens und des Verzweifeltseins und auch mal zulassen, wie schmerzhaft das ist und wie blöd manche Fehler eigentlich sind, das ist ein total wichtiger Aspekt. Und da dürfen wir nicht zu schnell drüber gehen, sonst kommt unsere Seele gar nicht mit. So, dann kommt die gar nicht hinterher und weiß gar nicht, was sie jetzt überhaupt loslassen soll. Ich glaube, dass in der Gegenwart Gottes wirklich eine Verzweiflung es gibt, die total gesund ist und die total gut ist. Und ich selbst mache das inzwischen ganz oft, dass ich so Anklagen, wo ich merke, die sind eigentlich in meiner Seele, die sind in meinem Herzen, dass ich mir die so aufschreibe. Wenn wir jetzt beim Thema sich selbst vergeben sind, würde ich dann einfach aufschreiben, auf ein Papier oder in meinen Gedanken, was ich mir selbst gerade vorwerfe. Und sagen, Christina, du hast das gemacht, Christina, du hast das. Und wirklich so krasse Anklagen einfach zu formulieren. Ich versuche mir nichts Neues aus den Fingern zu saugen, sondern einfach zu gucken, was ist denn eh schon da? Was denke ich denn eh schon? Was ist denn eh in meinem Herzen, um das einmal hochzuholen? Und wenn es dann dort schwarz auf weiß ist, dann kann ich dieses Papier in die Hand nehmen und sagen, ja, Jesus, ich gebe es dir jetzt und ich lasse es jetzt los. Diese Anklage soll nicht mehr in meinem Herzen sein. Und dann sehe ich ganz viele tolle Sachen, wie Jesus das zerreißt, wie er es verbrennt, wie er es ans Kreuz nagelt. Und das hilft so krass der Seele, Dinge wirklich loszulassen. Aber ich glaube, es braucht dafür diesen Moment des Innehaltens, wo das wirklich einmal hochkommen darf. Und wenn wir weitergehen, sehen wir bei Petrus auch, ich habe es vorhin schon angedeutet, dass er sein Verhalten tatsächlich geändert hat. Er hat wirklich Buße getan. Nochmal zur Erinnerung, Buße bedeutet, ich gehe in eine Richtung, merke, es ist nicht gut, es führt mich zum Tod, es führt mich weg von Gott, es ist nicht in göttlicher Ordnung. Dann merke ich das und sage, Gott, es tut mir von Herzen leid. Und dann drehe ich um und sage, ab jetzt gehe ich in eine andere Richtung, ab jetzt mache ich es anders. Kann sein, dass du mal wieder aus Versehen in die Richtung gehst, dann kannst du wieder sagen, es tut mir leid, Gott, ich drehe wieder um. Das ist Buße, ist wirklich etwas zuzulassen, Schmerz, es ans Kreuz zu bringen, aber dann loszulassen, zu sagen, ich drehe mich jetzt um. Und ich gehe weiter und zwar in eine andere Richtung. Und bei Judas sehen wir das eben nicht. Judas, glaube ich, hatte Reue. Reue ist eine Trauer und ein Frust und eine Reflexion über die eigenen Fehler. Aber Reue ist mega wichtig und gut, aber ohne Umkehr ist es kraftlos. Wir brauchen Umkehr. Wir brauchen diesen Moment, wo wir auch sagen, come on, und jetzt lege ich es ab am Kreuz. Ich drehe um und ich gehe weiter in die andere Richtung. Entscheidend ist also, wem wir zuhören, auf wen wir hören. Ich glaube, Gott möchte uns auf diesen Petrusweg leiten. Er möchte, dass wir unsere Schuld bekennen, dass wir ehrlich sind, dass wir Sachen auch hochholen und zulassen, auch wenn es weh tut, aber dass wir es dann abgeben am Kreuz und umdrehen und weitergehen in eine andere Richtung. Und ich glaube, der Feind, der möchte, dass wir hängen bleiben in der Selbstanklage, dass wir hängen bleiben in dem Vorwürfen und in dieser Verdammnis. Und er möchte uns dadurch in Isolation bringen, in diese Gefängnisse, in Ketten. Und ich glaube, heute ist ein Tag, wo wir viele von diesen Ketten loswerden dürfen. Und möchte dafür euch noch kurz mit reinnehmen in eine Geschichte oder in den Background, den ich habe, weil ich merke, dass es ein krass zentrales Thema ist, um diese Stimmen zu unterscheiden. Diese Stimme Gottes, die dich in Freiheit führen will und die Stimme des Feindes, die dich in Isolation führen will. Und das ist die Stimme von Scham auf der Seite vom Feind. Ich hatte ganz, ganz lange in meinem Leben so richtig viel Mist am Dampfen. Ich war schon lange in einer Kirche, in der ich aufgewachsen bin, war da am Lobpreisleiten und so richtig holy moly unterwegs nach außen. Aber innen drin hatte ich so viel Mist. Ich habe ganz viel geklaut, ich habe ganz viel gelogen. Ich war der größte Zicke zu Hause meinen Eltern gegenüber. Ich hatte echt richtig viele Sachen, die mir mega unangenehm auch waren. Und da war super viel Scham in meinem Leben, weil ich habe mit niemandem drüber gesprochen. Und ich glaube, das ist, was der Feind versucht, diese durch Scham uns sozusagen in diese Isolation zu führen und uns in ein Versteck zu bringen, wo wir nicht mit Menschen drüber reden und nicht mit Gott dann drüber reden. Und ich habe euch mal so eine Sprechblase mitgebracht von Scham, weil, was ich gemerkt habe, dass Scham ganz oft mich in ein Versteck ruft, aber gleichzeitig auch Identität angreift. Auf einmal heißt es, dass ich der Fehler bin, dass ich ein Sünder bin, dass ich ein Versager bin. Und ihr merkt, diese Ich-Bin-Sätze, das greift direkt unsere Identität an. Dann sagt der Feind, du bist ein Lügner. Oder wenn du dich einen Tag vielleicht mega viel um dich selbst gedreht hast, merkst du, oh Mann, das war kacke, dann kommt der Feind und sagt, ja, du bist halt einfach so ein Egoist. Und er macht es direkt an deine Identität fest. Aber das Ding ist, unsere Taten sind doch gar nicht unsere Identität. Unsere Identität ist allein in dem gegründet, was Jesus für uns getan hat. Wir sind allein gerechtfertigt vor Gott. Wir haben allein unseren Wert vor Gott durch Glauben an Jesus Christus. Und das sind Lügen des Feindes, die versuchen, uns in dieses Gefängnis zu ziehen. Die versuchen, unsere Identität zu bauen. Ich habe zum Glück noch ein anderes Schild dabei. Und zwar Schuld. Ich glaube, Gott redet mit uns liebend gern über unsere Fehler. Es ist nicht so, dass er die Augen zumacht. Aber ich glaube, die Stimme Gottes, die weist uns einfach hin auf das, was wir getan haben. Sie greift nicht unsere Identität an, sondern sie sagt, oh, meine liebe Tochter, mein lieber Sohn, du hast einen Fehler gemacht. Du hast gesündigt, du hast versagt. Ja, aber das Ding ist das hier. Das kann geheilt werden durch das Kreuz von Jesus. Er ist dafür gestorben. Wir können es ihm hinhalten, unsere Schuld ihm geben. Und er sagt, yes, und ich vergebe dir, weil ich dich liebe, weil ich für dich gestorben bin. Und das hier greift nicht unsere Identität an. Deswegen möchte ich dir heute Mut machen, wo auch immer du merkst, dass du diese Stimme von Scham in deinem Leben hast, die dich entweder in ein Versteck ruft oder anfängt, deine Identität zu bauen. Du darfst heute dieser Stimme sagen, dass sie schweigen muss, weil der Feind ist unter unseren Füßen. Wir haben Autorität über ihn und ich bete echt, dass wir heute erkennen, wo der Feind versucht, so mit so Lügen unsere Identität zu bauen und unsere Fehler auf einmal zu unserer Identität werden zu lassen, weil das ist sie nicht. Es ist Bullshit. Darf ich das sagen? Ja, sehr gut. Yes, und ich habe noch ein Video für euch mitgebracht von Jule, die das so stark in ihrem Leben erlebt hat. Let's go.
Ich habe in den letzten 1 bis 2 Jahren sehr oft den Satz gehört, Jule, du hast dich super krass verändert. Und das stimmt auch. Ich habe mich wirklich sehr verändert, beziehungsweise ich wurde sehr verändert. Ich habe ganz viele Jahre mit der Lüge gelebt, dass ich mir Liebe verdienen muss und dass ich auch Dinge tun kann, die dafür sorgen, dass ich keine Liebe verdiene. Und das hat meinen ganzen Blick auf meine eigene Schuld extrem negativ beeinflusst. Ich konnte mir nie vergeben, wenn ich Fehler gemacht habe, habe da sehr mit mir gehadert und das hat auch mein Gottesbild negativ geprägt. Und über die Jahre im ICF habe ich Gott noch mal ganz neu kennengelernt und ihn als liebenden Gott wahrgenommen, der mir zuspricht, der mich ermutigt und der auch in Verfehlungen zwar ein Gott ist, der mich darauf hinweist, aber der dabei seine Hand ausgestreckt hat und mich begleiten möchte, in einem Prozess besser zu werden, der da, wo ich nur Schuld und Schlechtes sehe, in mir ganz viel mehr sieht und Potenzial sieht und Schönheit sieht. Und das hat mein Herz so leicht gemacht und das hat mich rausgeführt aus einer Zeit von Selbstanklage und von so einem Ertrinken in meiner eigenen Schuld. Ich durfte da echt so viel Liebe erfahren und konnte lernen, Dinge auszusprechen vor ihm, vor mir und auch vor anderen Menschen. Konnte lernen, dass Menschen mich nicht ablehnen, wenn ich meine Schuld offenbare, sondern dass sie da einfach mit Verständnis kommen und ja, dass Gott in dem Ganzen einfach drinsteht, das begleitet. Und deswegen kann ich heute sagen, ja, ich hat mich krass verändert, weil ich dieses Geschenk von Gnade, das Gott ja teuer erkauft hat, angenommen habe und in mein Leben gelassen habe.
Yes, so gut. Ja, danke, Jule, fürs Teilen. Ich war eine der Personen, die das auf jeden Fall so krass gesehen hat in ihr. Und ich glaube wirklich, was sie gemacht hat, ist diesen Schlüssel, über den ich euch vorhin gezeigt habe, den Schlüssel, den Gott uns zur Verfügung gibt, wirklich zu benutzen und für sich persönlich anzunehmen. Lasst uns noch mal reinschauen in eine letzte Bibelstelle. In Römer 5 heißt es ab Vers 1, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind. Aufgrund des Glaubens, nicht aufgrund unserer Taten, wie Scham versucht es uns einzureden, aufgrund unseres Glaubens allein sind wir gerecht. Deswegen haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen. Du hast diesen Schlüssel bekommen. Du hast freien Zugang. Und das ist jetzt Grundlage unseres Lebens. Und im Glauben nehmen wir diesen Schlüssel in Anspruch. Du hast freien Zugang zu diesem Schlüssel. Du kannst ihn nehmen. Du musst dich nicht länger anklagen. Du musst dich nicht länger bestrafen für Dinge, für die Jesus schon lange die Strafe getragen hat. Du darfst diesen Schlüssel heute nehmen. Und wie ergreifen wir den? Was steht dort? Im Glauben nehmen wir ihn in Anspruch. Du darfst heute glauben, dass Gott dir vergeben hat. Du darfst heute glauben, dass er sich Versöhnung mit dir selbst wünscht. Und du darfst ihm glauben, dass er keinen Fehler, keine Schuld dir weiter nachträgt. Und dass sein Blut, sein Tod am Kreuz ausreicht als Strafe dafür. Es braucht nichts mehr als seinen Tod. Und den hat er auf sich genommen. Und er ist wieder auferstanden. Und genau so dürfen wir das auch. Und wisst ihr, wir haben vorhin darüber gesprochen, was das Schlimmste am Gefängnis ist. In meiner Recherche kam auch heraus, dass ganz viele Häftlinge sagen, das Schlimmste am Gefängnis ist die Entlassung. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn du ewig dort isoliert und eingesperrt warst und dann auf einmal zurückkommst in ein Leben. Und vielleicht hat man Angst, wieder in alte Muster zu fallen. Vielleicht hat man Angst, einen Stempel zu haben, abgelehnt zu werden. Aber ich glaube, bei unserem Jesus ist der Tag der Entlassung das Allerschönste. Du brauchst keine Angst zu haben vor dieser Entlassung. Du brauchst keine Angst haben, auch wenn gleich Themen bei dir hochkommen, wo du merkst, yes, Gott ruft dich heute, diesen Schlüssel zu benutzen. Es ist der schönste Tag. Und Gott gibt dir nicht nur einen Schlüssel in die Freiheit, er gibt dir einen Schlüssel für ein Leben in Freiheit. Und jeden Tag aufs Neue darfst du diesen Schlüssel in Anspruch nehmen. Er ist dafür gemacht, er ist teuer erkauft. Und er ist dafür da, dass du ihn jeden Tag benutzt. Ich möchte dich einladen, gleich während einem Song, den wir hören, einmal ruhig zu werden und Gott zu fragen, wo ist ein Bereich in meinem Leben, wo ich heute neu deine Gnade annehmen darf? Vielleicht merkst du auch, dass es wirklich Dinge gibt, die du dir selber noch vorwirfst, wo du selbst nicht versöhnt bist mit dir selbst. Und da mache ich dir Mut, frag den Heiligen Geist, was ist vielleicht die eine Kette, die eine Handschelle, die du heute aufschließen darfst mit seiner Hilfe.